Der Predigttext für diesen Sonntag, ex audi, erhöre uns, steht im Johannesevangelium im 7. Kapitel. Ich lese die Verse 37 bis 39. Johannes 7, 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Liebe Gemeinde, von welchem Fest redet der Evangelist eigentlich? Von welchem Fest? Gemeint ist das Laubhüttenfest, das Erntedankfest in Jerusalem. 7 Tage lang wird da gefeiert, bis heute übrigens. Und insbesondere wird für die Gabe des Wassers gedankt. An jedem dieser 7 Festtage zog damals eine feierliche Prozession vom Tempelplatz hinunter an den Teich Siloah. Tausende drängten sich auf dem Tempelplatz und plötzlich erschallten 3 kräftige Trompetenstöße. Jubel brach los, dann bildete sich eine Gasse und dann kann man den Kopf des Mannes erkennen, der durch die Menge kommt und den Menschenzug anführt. Er steigt die Treppe hoch zum Altar, in seiner Hand funkelt eine goldene Kanne. Darin hat er Wasser vom Teich Siloah geholt. Und dieses Wasser gießt er nun in silberne Schalen auf dem Altar im Tempel zu Jerusalem. An jedem der 7 Tage wiederholt sich diese Handlung. 7 Tage lang dankt das Volk Israel für die Gabe des Wassers und bittet gleichzeitig für das neue Jahr um gnädigen Regen. Wasser, Wasser, was ist das für eine kostbare Gabe Gottes? Wasser ist wertvoller als das Erdöl. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Aber noch etwas anderes steht hinter dieser zeichenhaften Handlung beim Laubhüttenfest. Denn eigentlich weiß ja jeder Festteilnehmer, Gott wird eines Tages kommen und alle Sehnsucht stillen, indem er sein frisches Lebenswasser gibt. Und dann wird das Wort des Propheten Jesaja erfüllt sein: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Die Menschen denken an die vielen Nöte und Konflikte, aus denen sie herauskommen und die sie mit herumschleppen. Und viele fragen, wann wird Gott das tun? Und wie wird er das tun? Und werde ich denn dabei sein? Plötzlich drehen sich die Köpfe um. Mitten in dieser hochgestimmten Festversammlung hineinplatzt ein Zwischenrufer. Am Rande des Tempelgeländes ist ein junger Mann auf einem Steinsockel gestiegen und ruft über die Menschenmenge hinweg: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Er hat keine goldene Kanne, er hat auch keinen Getränkestand. Er ruft weiter: Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Man fragt sich, sind da irgendeinem Festpilger die Nerven vielleicht durchgegangen? Nein, dieser Zwischenrufer ist Jesus von Nazareth? Drei Überlegungen dazu. Eine erste: Jesus wendet sich an die Durstigen. Das Laubhüttenfest ist in Israel ein ausgesprochen lustiges Fest, auf das sich die jungen Menschen schon lange vorher freuen. Es werden Buden aus Ästen und Laub gebaut, so wie wir das früher als junge Leute, als Kinder getan haben im Wald. Buden aus Ästen und Laub. Ja, man wohnt sogar darin, in Erinnerung an die 40-jährige Wüstenwanderung Israels unter der Leitung von Mose. Und es ist ein Zeichen des sogenannten wandernden Gottesvolkes, ein Zeichen des ständigen Unterwegsseins. Nur für Jesus waren diese Festtage damals nicht sehr lustig, nicht sehr vergnüglich. Selten hatte er bisher so viel bösartige und giftige Auseinandersetzungen durchstehen müssen. Feindschaft, Misstrauen, Streit waren für ihn an der Tagesordnung. Das jüdische Volk lehnte ihn ab. Die Tonangeber unter ihnen planten sogar seine Verhaftung. Aber am letzten Tag des Festes hat Jesus keine Zeit mehr für Diskussionen. Da schreit er sozusagen seine Einladung hinein in diesen Festjubel: Wen da dürstet, der komme und trinke. Er wendet sich an die Durstigen, will sagen an die, die Sehnsucht haben nach dem Leben, denen das zeichenhafte Wasserholen eben nicht genügt. Es war ja bisher eigentlich auch nur eine Verheißung. Was heißt nur? Es war eine Verheißung Gottes, ein Versprechen des Allerhöchsten, aber es war eben noch nicht die Erfüllung da. Obwohl sich viele mit diesem Religionsbetrieb zufrieden gaben, wie heute. Wie ist das bei einem Neugeborenen? Auf den Armen des Opa oder der Oma babbelt es so vergnügt vor sich hin, doch nach einer halben oder dreiviertel Stunde wird es unruhig. Erst quengelt es, trotz Lieblingsspielzeug wird die Quengelei massiver, der Unmut des Kindes stärker. Oma wiegt es hin und her, aber es hilft nicht. Das erste leise Weinen geht in Schreien über. Opa und Oma ahnen, es ist wohl Stillzeit angesagt. Das Kind hat Durst, die Mama ist noch nicht da. Der Schnulli soll helfen. Ohne Erfolg. Das Kind schreit mit der Zeit aus Leibeskräften nach Milch und Mutter. Erst als die Mama endlich erscheint, ist die Welt wieder in Ordnung. Mutterbrust und Milch bringen die Kinderseele wieder ins Lot. Liebe Freunde, so wie nur die Mutter den Durst ihres Kindes stillen kann, so kann nur der lebendige Gott unersetzbar den Durst unserer Seelen stillen. Es fällt auch auf, wie eindringlich und herzlich zugleich Jesus in die Menschenmenge hineinruft. Er ist der wahre Heilsbrunnen. Und er ist nicht in erster Linie für die Satten gekommen. Sein Anliegen gilt den Durstigen, denen, die mehr wollen, die leben wollen. Ein Leben, das sich lohnt, ein Leben mit Sinn und Ziel. In Jesus von Nazareth hat Gott als die wahre Quelle des Lebens zu uns Menschen gesprochen. Bei ihm ist das zu finden, was der Menschheit verloren gegangen ist. Er sagt uns in seinem Wort: Euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. Er sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er sagt: Gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Er sagt: Ich bin der gute Hirte, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbt. Uns und allen Menschen gilt diese Einladung, den Durstigen, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und eine zweite Überlegung, was ist das für Wasser? Jesus selbst sagt es, es ist lebendiges Wasser. Was meint er damit? Der Evangelist Johannes erklärt es. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ich stelle mir einen Menschen vor, der aus irgendwelchem Grunde auch immer seinen Briefkasten nicht mehr leeren will. Freunde schreiben ihm herzliche Briefe, er weiß nichts davon. Wichtige Nachrichten entgehen ihm, dringende Angelegenheiten kann er nicht erledigen, er ist ahnungslos. Ist das nicht unsere Situation Gott gegenüber? Er, der Schöpfer, er will uns Leben geben, er will uns Sinn und Ziel zeigen, aber wir lesen seine Briefe nicht, wir spüren nichts von seiner Liebe zu uns. Da kommt dann Gott auf die Idee und schickt Jesus, seinen Sohn, in diese Welt hinein. Er kommt zu uns, er bringt Leben in die Bude. Er stirbt dann auch für unsere Sünden. Er streckt die Hand nach uns aus. Er wirbt um uns, er ringt um uns, er will uns mit Leben, mit sinnvollem Leben beschenken. Und wir haben nichts davon. Wir sind ahnungslos. Alles bleibt ungelesen im Briefkasten stecken. Wenn sich aber einer der Stimme des guten Hirten anvertraut, wenn er seinen Liebesbrief, die Bibel, liest und seiner Botschaft sich öffnet, dann quillt mit einem Schwall der ganze Reichtum der Liebe, der Freundlichkeit, der Güte, der Langmut und des Segens durch die Tür. Gott kommt da persönlich. Gottes Geist ist kein Etwas, sondern Gottes Geist ist Gott höchstpersönlich. Jetzt bricht sich die Quelle des Lebens Bahn in unserem Leben. Wen da dürstet, der komme zu mir, sagt der Heiland, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er versteht etwas vom Leben. Zachäus, der Zöllner in Jericho, hat das einst getan. Er ist nicht auf diesem Baum geblieben, sondern er ist heruntergestiegen, nachdem Jesus ihn sozusagen gerufen hat. Er traute sich aus seinem Versteck. Auch Petrus und Johannes, die beiden Jünger, haben Jesu Einladung zum Leben gehört und vernommen. Und bis heute sind es viele, viele Menschen, von denen man es gar nicht ohne weiteres erwartet hätte. Einfache Leute, aber auch Menschen der Oberschicht oder Hochintellektuelle. Ich denke an einen Freund aus meiner Jungenschaftsleiterzeit. Er ist auch im Ruhestand. Er war Bürgermeister. Über 40 Jahre war er in der öffentlichen Verwaltung tätig, davon 24 Jahre als Bürgermeister. Und er erzählte, nichts als Hetze, Termindruck, nie Zeit zur Besinnung oder wenig Zeit dazu. Und dann kam die Lebenskrise. Sie war lebensbedrohlich. Das Evangelium von Jesus Christus, das heilige Abendmahl, wurden für ihn plötzlich zum Wasser des Lebens. Der Durstige schöpfte lebendiges Wasser. Und so konnte und durfte er nochmals neu beginnen. Und noch ein dritter Gedanke. Ströme lebendigen Wassers werden da fließen. Ströme lebendigen Wassers. Das Zeichen der Lebensfülle ist der Überfluss. Alles ist so reichlich vorhanden, dass man es gar nicht alleine verbrauchen kann, dass man es an andere weitergeben muss. Jesus sagt ausdrücklich, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Nicht nur Tröpfchen, Ströme, nicht nur ein Rinnsal, Ströme. Und da dürfen wir getrost an den meinetwegen an den Fluss Mississippi denken, 3778 Kilometer lang in Nordamerika. Also es ist schon überwältigend, was da an Wassermassen dahin fließt. So überwältigend ist es, wenn Gott durch Menschen wirkt. Und noch etwas zu diesem Bild. Da wird vom Leib geredet, vom menschlichen Körper. Er ist der Ausgangspunkt dieser Lebensströme. Nicht von unserem Geist, vom Leib ist die Rede. Ein Beispiel. Stephanus aus dem Neuen Testament. Er ist einer der sieben Diakone in der ersten christlichen Gemeinde. Und von ihm heißt es, er war voll des Heiligen Geistes. Das war damals der Maßstab dafür, ob jemand geeignet war zum diakonischen Dienst, auch zum Anpacken dringender sozialer Nöte. Von seinem Leib floss lebendiges Wasser. Er hatte geschickte Hände zum Austeilen des Essens. Es gab akute Versorgungsprobleme damals in der Urgemeinde. Aber von diesem Stephanus gingen Ströme lebendigen Wassers aus, in Gestalt der tätigen Liebe. Dabei hielt er sich nicht mit seiner geistlichen Ausrichtung zurück. Er redete mit den Menschen tröstend und ermahnend. Die Bibel sagt uns, dass er auch in der Vollmacht des Heiligen Geistes die Gabe hatte, Kritiker zu überzeugen und sie zum Fragen zu bringen. Wir wissen, er endete als Märtyrer. Die Menschen in unserer Umgebung werden es merken, wenn wir uns Gottes Wort und Gottes Geist öffnen. Dann werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. In der Nähe solcher Christenmenschen werden andere aufatmen und die Luft der Freiheit genießen. Das wird geschehen in der Familie, in der Schule, in der Berufswelt, in der Nachbarschaft, in der Freundschaft, im Pflegeheim, in der Kirchengemeinde, in der Öffentlichkeit, im Reden und Handeln, im Eintreten für die Schwachen, im Eintreten für das Ungeborene und für das geborene Leben, im Eintreten für die Bewahrung der Schöpfung und für Frieden und Gerechtigkeit. Das wird geschehen. Aber vielleicht denken wir jetzt, nun ja, mag ja sein, dass es solche Leute gibt. Ich gehöre vielleicht im Augenblick oder noch gar nicht dazu. Ich bin kein Glaubensheld. Von mir geht gar nichts aus oder wenig. Ich stecke niemand mit meinem Glauben an. Ich stecke eher in einer tiefen Glaubenskrise drin. Jesus weiß das. Aber er sagt, sieh nicht auf dich und deine Schwachheit. Sieh auf mich, komm zu mir. Komm her zu mir und trinke. Ich, der Lebendige, will es tun. Ich will an dir wirken. Nicht du. Ich, der Herr, ich will durch dich an anderen wirken. Lass es an dir geschehen. Bleib nicht an deinen Unzulänglichkeiten hängen. Komm doch, lass dich einfach fallen, lass dich beschenken. Es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht hell wird. Das ist eine Erfahrung von Friedrich von Bodelschwing. Es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht hell wird. Nächsten Sonntag ist Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, der heilige Moment der Gemeinde- und Kirchebildung. Öffnen wir uns Jesu Wort und Geist neu. Wenden wir uns der Gemeinde Christi zu und erwarten wir Großes, nicht von uns, sondern vom lebendigen Herrn. Johann Georg Hamann war ein deutscher Philosoph und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts. Er wurde durch ein christliches Erweckungserlebnis entscheidend geprägt. Von ihm stammt der Satz: Eine Traube von Gott füllt alle Krüge mit Wein. Eine Traube von Gott füllt alle Krüge mit Wein, auch ein Bild für die Ströme des lebendigen Wassers. Deshalb hören wir doch diese Einladung Jesu noch einmal. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Amen.